Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Christlichen Freikirche. Du bekommst gleich eine inspirierende Botschaft zu hören. Wenn sie dir gefällt, dann schau doch mal auf unserer Homepage, auf Facebook oder Instagram vorbei. Wir würden uns riesig freuen, dich auch mal in unseren Standorten zu treffen und persönlich kennenzulernen. Wann und wo unsere Gottesdienste stattfinden, findest du unter www.glaube-lebt.de. Egal wo du gerade bist, wir hoffen, diese Botschaft spricht zu dir und bringt dich einen großen Schritt weiter. In diesem Sinne, viel Spaß beim Zuhören.
Unsere Pastorin, die Irmi, hat es vorher schon erwähnt. Wir sind aktuell in einer vierteiligen Weihnachtspredigtserie, in der wir uns die Weihnachtsgeschichte einfach aus ganz verschiedenen Perspektiven oder Blickwinkeln anschauen wollen. Und die Irmi hatte letzte Woche einen wunderschönen, lustigen Weihnachtspulli an. Ich habe leider keinen zu Hause gehabt, aber ich habe mir gedacht, ich gehe einfach als verschneite Nordmann-Tanne, so mit weißem Hemd und grünen Hosenträgern. Das ist meine Perspektive für diesen Beitrag hier. Aber warum machen wir das, diese Weihnachtsserie? Einfach, weil die Weihnachtsgeschichte im Kern aus ganz verschiedenen, sagen wir mal, Charakteren besteht, ganz vielen verschiedenen beteiligten Personen besteht. Und die Frage ist, was haben diese Menschen oder was hat die Geschichte dieser Menschen mit uns heute noch zu tun? Ist es eine verstaubte oder verschneite Geschichte? Oder ist es doch vielleicht irgendwie noch ganz schön aktuell? Und wir haben letzte Woche im ersten Teil erlebt, wie sage ich mal, das Elternpaar, wie Maria und Josef so die Geschichte erlebt haben, wie sie das Ganze erlebt haben, wie ein Mädchen, was 14, 15 Jahre damals alt war und noch nicht mit ihrem Verlobten, mit ihrem Ehemann irgendwie intim geworden ist, wie sie auf einmal ihrem Verlobten erzählen muss, hey, übrigens, ich bin schwanger und das Baby in meinem Bauch ist übrigens vom Heiligen Geist, so. Und Überraschung, Surprise, der Josef hat ihr das jetzt anfänglich nicht so ganz abgekauft und überlegt schon, ja, dann werde ich wohl die Verlobung auflösen und das Ganze wieder rückgängig machen, weil ich lasse mich ja auch nicht hier veräppeln. Aber dann erscheint dem Josef im Traum ein Engel und Gott sagt ihm eben, hey, ich bin hier am Werk, und er erkennt, dass Gott da wirklich was tut und dass ihn Maria eben vor allem auch nicht angelogen hat. Aber der ganze oder die Quintessenz oder das Fazit von letzter Woche war eigentlich, dass Gott mit dem Leben von Maria und Josef Geschichte schreiben wollte. Und dass er es nicht nur mit Maria und Josef tun wollte, sondern dass er das immer noch auch mit uns tun will. Also das heißt, Gott will heute noch mit deinem Leben, mit meinem Leben, mit unserem Leben Geschichte schreiben. Und die Frage ist, lassen wir uns darauf ein oder nicht? Das ist die Frage, die wir für uns selber beantworten müssen. Und Maria und Josef haben sich auf jeden Fall auf diese Frage eingelassen, haben sich benutzen lassen, damit Gott mit ihnen Geschichte schreiben kann, und sind aufgrund dessen auch letztendlich im Stall gelandet und nicht im Hotel oder nicht in der Herberge. Und Stall ist mein Stichwort für heute, weil wir wollen uns heute so ein bisschen die Geschichte vom Stall anschauen oder vom Weg zum Stall, und zwar aus der Perspektive, aus dem Blickwinkel der Hirten. Das heißt, der zweite Teil unserer Serie Weihnachten neu erleben, vier Blickwinkel, geht um die Hirten. Und die Irmi hatte letzte Woche in ihrer Predigt, in ihrer Botschaft einen Gegenstand dabei. Und zwar hatte die Irmi ein weißes Rohr dabei. Da hat sich heute noch ein bisschen was verändert. Das heißt, es ist etwas dazugekommen. Und wir sind aber noch nicht fertig. Das ist weder ein Eishockeyschläger noch ein zu kurz geratener Hackelstock oder eine Pumpgun, also was auch immer. Was das Ganze werden wird, werdet ihr am Heiligabend erfahren, im vierten Teil. Das heißt, es lohnt sich, dabei zu bleiben. Aber das ist mal die Erweiterung, okay? Merkt euch das. Ich stelle es mal hier hin, in der Hoffnung, dass ich nicht drüber falle. So. Die Frage ist, vielleicht für dich jetzt, ja gut, warum machen sie jetzt da so ein weißes Ding? Was soll das Ganze sein? Ist es nur, um Leute neugierig zu machen oder was auch immer? Schon auch, aber es ist nicht nur, hat nicht nur deswegen was damit zu tun, weil wir überlegt haben, was können wir machen, und hatten dann zufällig im Büro einen Siphon übrig, sondern, naja, jetzt bleibt es da liegen, ist auch egal, sondern es ist ein bisschen mit der Weihnachtsgeschichte wie mit diesem Gegenstand. Weil viele von uns kennen die Weihnachtsgeschichte, viele von uns haben die Weihnachtsgeschichte schon ganz, ganz oft gehört, und für viele von uns ist die Weihnachtsgeschichte nett und schön und kuschelig und ja, passt, kennen wir, wissen wir und so weiter. Aber wenn wir anfangen, uns mit der Weihnachtsgeschichte Stück für Stück auseinanderzusetzen und zu gucken, die einzelnen beteiligten Personen, was haben die mit Weihnachten zu tun und was bedeutet das eigentlich für mich, wenn wir das mal ganz persönlich machen, dann ergibt sich ein ganz neues Bild von der Weihnachtsgeschichte. Und am Ende kommt was ganz, ganz Wunderbares dabei raus. Und mit diesem wunderbaren Endergebnis habe auf einmal ich auch einen ganz anderen Bezug zur Weihnachtsgeschichte. Und das ist das, warum wir das machen wollen und warum wir euch ein bisschen mit diesem Gegenstand ködern wollen. Okay? An den Baum hänge ich es jetzt nicht. Nee. Ach so. So, ich sehe es. Aber zurück zum Thema, zweiter Blickwinkel, die Hirten. Wenn wir an Weihnachten denken, wir haben gestern eine Krippe geschenkt bekommen, zur Krippe, zum Krippenspiel gehören natürlich auch die Hirten dazu, mit ganz vielen süßen kleinen Schäfchen. Und die Weihnachtsgeschichte oder das Krippenspiel schaut ja dann immer total süß aus und kuschelig und nett und schön. Und ich habe als Kind auch beim Krippenspiel mitgespielt und ich durfte auch mal ein Hirte sein und es war voll cool und ich habe mich voll gefreut. Aber Überraschung, um es mit Traumschiff Surprise zu vergleichen, in Wirklichkeit war es halt eben leider nicht so. Weil die Hirten mussten sich außerhalb von der Stadt Bethlehem aufhalten. Sie haben außerhalb von der Stadt Bethlehem gewohnt. Sie waren, sage ich mal, eine Gruppe von Menschen oder ein Berufszweig, kann man sagen, die naja, finanziell suboptimal oder nicht so gut aufgestellt waren, sagen wir es mal so. Und aufgrund ihrer Arbeit mit Tieren, mit Schafen, draußen, bei Wind und Wetter, mit dem, dass es wenig Hygiene damals gab und dem damit verbundenen Duft, so Eau de Toilette von Sheep, wurden sie von den anderen Mitbürgern oder von ihrem Umfeld eigentlich eher gemieden. Das heißt, sie waren so ein bisschen die Sorte von Menschen, und ich will da jetzt niemandem zu nahe treten, aber sie waren eher so die Sorte von Menschen, die in der Schule, beim Sportunterricht, bei Teamsportarten als letztes gewählt worden wären. So ein bisschen die Außenseiter. Okay? Und ich denke auch, dass die Hirten irgendwie immer auf der Suche waren. Entweder waren sie auf der Suche wieder mal nach irgendeinem Schaf, das irgendwo irgendwann abgehauen ist, oder ich kann mir auch vorstellen, dass sie, wenn sie das gerade nicht zu tun hatten, dass sie irgendwie auch auf der Suche waren nach dem Sinn von ihrem Leben. Und ich denke, diese Frage, mit der sich die Hirten so beschäftigt haben, und ich komme da später noch ein bisschen dazu, aber genau diese Frage kommt uns vielleicht auch gerade zur Weihnachtszeit oder in der Adventszeit irgendwie bekannt vor. Weil es ist alles jetzt momentan hektisch und stressig, und die Irmi hat da letzte Woche drüber gepredigt, über genau diese stressige Zeit, über Weihnachten, eigentlich feste Ruhe, aber doch ist es irgendwie immer mal wieder Tohu wa Bohu da. Und es kann sein, dass du dann vielleicht schon an den Punkt gekommen bist oder an den Punkt kommst irgendwann in deinem Leben, wo du dir die Frage stellst, gibt es dieses Fest der Liebe, gibt es dieses Fest der Hoffnung, gibt es dieses Fest des Friedens, von dem alle irgendwie immer erzählen oder von dem Coca-Cola immer so schwärmt, gibt es das eigentlich auch wirklich für mich? Und während sich unsere Hirten so diese Frage, denke ich, gestellt haben, waren sie eben weit draußen, waren sie weit außerhalb von der Stadt Bethlehem, und sie durften die Stadt Bethlehem eigentlich noch nicht mal betreten. Genau, far, far away. Das kommt aus Shrek. Und wieso durften sie die Stadt nicht betreten? Weil die Hirten hatten damals die Aufgabe, Schafe zu weiden oder auf Schafe aufzupassen, die damals für Schlachtopfer benutzt worden sind. Das heißt, zur damaligen Zeit war das so, dass die Menschen Gott Tiere geschlachtet haben, eben vor allem Schafe, weil das der damalige Weg war oder, sage ich mal, der damalige Versuch, wie Menschen geglaubt haben, dass sie Vergebung für ihre Sünden bekommen können. Und zwar, indem ein Schaf für die Sünde eines Menschen stirbt. Aber gleichzeitig war es so, dass es die Regel gab, hey, diese Schlacht oder diese, wenn ich jetzt sage Opferschafe, klingt das ein bisschen böse, aber diese Schafe, die für die Schlachtung vorbereitet werden sollen, die dürfen sich nicht in der Stadt aufhalten, sondern die müssen weit draußen von der Stadt sein. Und das Dumme war nur, du kannst ja jetzt schlecht sagen, ja, das machen wir, das ist eine gute Idee, und dann lasse ich aber die Schafe alleine draußen in der Pampa ihr Ding machen. Funktioniert nicht, das heißt, die Hirten waren mehr oder weniger gezwungen, mit den Schafen draußen weit weg von der Stadt zu sein und eine scharfe Zeit zu haben. Aber genau aus diesem Grund, weil die Hirten eben so weit weg waren von der Stadt, kann ich mir vorstellen, weil sie far, far away waren, wie bei Shrek, kann ich mir vorstellen, dass sie sich irgendwie nicht so wirklich als Teil der Weihnachtsgeschichte gefühlt haben und auch nicht so wirklich Teil von Weihnachten gefühlt haben, um es mal auf unsere Situation zu beziehen. Und ich kann mir vorstellen, dass sie in dieser ganzen Zeit mit vielen Fragen gekämpft haben. Fragen wie zum Beispiel, hey, was ist eigentlich wirklich der Sinn von meinem Leben? Warum bin ich eigentlich wirklich da? Bin ich wirklich da, um einfach nur im Nirgendwo Schafe zu hüten? Oder gibt es da vielleicht noch ein bisschen mehr? Oder die Hoffnung, die ich meinen Schafen gebe, wenn ich sie suche, wenn ich Zeit in sie investiere, gibt es jemanden, der auch irgendwie Hoffnung in mich hat oder der mir Hoffnung vermittelt? Oder die Liebe, die ich in meine Schafe investiere, wenn ich mich um sie kümmere und wenn ich auf sie aufpasse und wenn ich gucke, dass es ihnen gut geht und wenn ich sie führe und wenn ich sie beschütze, wo ist diese Liebe für mich und mein Leben? Oder wo ist diese Hoffnung, diese Liebe, dieser Frieden, dass ich einfach weiß, nicht nur ich führe meine Schafe, sondern jemand führt auch mich, jemand hat auch mein Leben irgendwie im Blick, ich bin nicht vergessen, sondern jemand hat mich im Blick und hat einen Plan mit meinem Leben. Und ich denke, mit all diesen Fragen haben unsere Hirten Weihnachten oder die Weihnachtszeit oder Adventszeit, wie auch immer man es bezeichnen will, haben sie damit verbracht, und zwar ganz, ganz weit weg, fernab vom Schuss, far, far away, wie es in Shrek die Stadt heißt. Aber genau in dieses Setting, wo die Hirten ganz weit weg waren von der Stadt, vom Alltag, von ihren Mitmenschen, vom Puls der Zeit oder wo das Leben abgeht, da kommt auf einmal plötzlich Gott ins Spiel und lädt sie ein. Und warum lädt Gott ausgerechnet die Hirten ein? Ganz einfach, weil Gott jeden einzelnen Menschen geschaffen hat, weil Gott jeden einzelnen Menschen, dich und mich, jeden einzelnen Menschen unendlich liebt, weil Gott ein guter Hirte ist und weil er, wie auch ein echter Hirte, will er seine Schafe zusammenführen. Er will die Menschen zusammenbringen. Er will nicht, dass irgendjemand einsam irgendwo am Rand steht. Und das heißt, ich habe mich dann auch reflektiert, da wo wir vielleicht Menschen ausgegrenzt haben in der Vergangenheit oder da wo wir vielleicht unbewusst oder bewusst immer noch Menschen auf irgendeine Art und Weise ausgrenzen, Gott lädt diese Menschen ein. Das heißt, egal wie dein Leben gerade ausschaut, egal wo du herkommst, egal wie es dir gerade geht, egal was passiert ist, Gott lädt dich ein. Und das ist auch der Grund, warum du hier bei uns immer herzlich willkommen bist. Weil egal, ob du jetzt hier vorne stehst, egal, ob du im Musikteam bist oder einfach nur kommst, um den Gottesdienst zu genießen, jeder von uns, egal wie alt wir sind, egal wie lange wir schon irgendwie hier dabei sind, wir alle haben noch Veränderungspotenzial, um es mal so zu sagen. Oder? Und wie Gott eben jetzt die Hirten ganz praktisch einlädt und sie auch irgendwie als Teil der Weihnachtsgeschichte werden lässt, das können wir lesen im Lukas-Evangelium und zwar im Kapitel 2 ab Vers 8. Lukas Kapitel 2 ab Vers 8. In jener Nacht hatten ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie, die Hirten erschraken. Aber der Engel beruhigte sie: Habt keine Angst, sagte er. Ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja Christus der Herr, ist heute in Bethlehem in der Stadt Davids geboren worden. Und daran könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Auf einmal war der Engel von den himmlischen Herrschern umgeben und sie alle priesen Gott mit den Worten: Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott wohlgefallen hat. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Kommt, gehen wir nach Bethlehem. Wir wollen das Wunder, von dem der Herr uns erzählen ließ, mit eigenen Augen sehen. Sie liefen so schnell sie konnten ins Dorf und sie fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Da erzählten die Hirten allen, was geschehen war und was der Engel ihnen über das Kind gesagt hatte. Alle Leute, die den Bericht der Hirten hörten, waren voller Staunen. Die Hirten kehrten zu ihren Herden auf die Felder zurück. Sie priesen und sie lobten Gott für das, was der Engel ihnen gesagt hatte und was sie gesehen hatten. Alles war so, wie es ihnen angekündigt worden war. Genau. Langer Text, aber ich finde, in diesem Text sind drei Punkte drin, die wir uns mitnehmen können. Und zwar erstens, Punkt 1, die Kraft der Einladung. Die Kraft der Einladung. Und ich weiß nicht, wie dein Leben gerade so ausschaut, wie es dir mit dem ganzen Thema Weihnachten und Adventszeit und so weiter geht. Aber vielleicht ist es dir ein bisschen so gegangen oder vielleicht geht es dir auch ein bisschen so wie unseren Hirten. Vielleicht kämpfst du auch, wie ich vorher schon gesagt habe, mit der Frage, Weihnachten heißt immer, ja, das Fest der Liebe und das Fest der Freude und so weiter und so fort, aber ist da wirklich was dran? Ist da wirklich was dran? Ist dieses Fest der Liebe, dieses Fest der Freude und des Friedens und der Hoffnung, ist es wirklich auch für mich und mein Leben? Und wenn du dir vielleicht jetzt nicht diese Frage stellst, vielleicht fühlst du dich aber ein bisschen wie unsere Hirten, du fühlst dich vielleicht ein bisschen fernab vom Schuss, irgendwie ein bisschen ausgegrenzt, vielleicht auch, weil du noch gar nicht weißt, mit wem soll ich eigentlich nächste Woche Weihnachten feiern. Vielleicht fühlt sich deine Wohnung oder dein Haus oder was auch immer, deine Bleibe, ein bisschen so an, wie dieses Feld sich für die Hirten angefühlt hat. Ganz weit weg, ganz einsam und irgendwie nicht relevant. Aber in dieser ganzen Situation, wenn wir an unsere Hirten zurückdenken, ist auf einmal plötzlich was passiert. Vers 9. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie, die Hirten erschraken, aber der Engel beruhigte sie. Habt keine Angst, sagte er, ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Plötzlich. Was meine ich damit? Ich denke, dass Einladungen, die auf der einen Seite uns herausfordern, aber auf der anderen Seite unser Leben echt verändern können, und zwar positiv, oder positiv beeinflussen können, dass diese Einladungen oder dass diese Momente, diese Situationen, diese Gespräche, diese Begegnungen mit Menschen, dass diese Dinge plötzlich kommen in unser Leben. Und vielleicht sitzt du hier und denkst dir, ja, mein Nachbar oder mein Bekannter, mein Verwandter, irgendwie haben wir uns in der letzten Zeit öfter gehört und waren vielleicht im Kino, waren vielleicht was essen und plötzlich hat er mich oder sie mich in die Weihnachtsgottesdienste eingeladen und jetzt sitze ich heute hier. Plötzlich. Oder wenn ich dann in mein eigenes Leben schaue, dann gab es definitiv einige Momente, die mein Leben echt verändert haben, die mein Leben positiv verändert haben natürlich, geprägt haben. Und all diese Dinge, diese Einladungen, diese Gespräche, die ich hatte, diese Momente, die sind plötzlich in meinem Leben gekommen. Ganz plötzlich. Ich gebe euch ein Beispiel. Und zwar, wo ich eine Phase hatte, ein paar Jahre, wo ich nicht wirklich was mit Gott zu tun haben wollte und so mein eigenes Ding gemacht habe, da bin ich auf eine Jugendfreizeit gefahren und ich bin auf diese Jugendfreizeit nur gefahren, weil ich eingeladen worden bin und ich hatte eigentlich keinen Bock hinzufahren, aber ich hatte keinen Bock zu erklären, warum ich keinen Bock habe mitzufahren, also bin ich einfach mitgefahren. Also bin ich auf dieser Freizeit gewesen und am letzten Abend dieser Freizeit höre ich auf einmal plötzlich ganz klar und ganz deutlich die Stimme Gottes zu mir sprechen oder nehme Gottes Reden ganz klar und deutlich für mich wahr. Und das, was Gott mir da gesagt hat oder wie ich Gott da erlebt habe, das hat mein Leben maßgeblich verändert. Das war so ein Turning Point, das war wirklich so ein Wendepunkt in meinem Leben. Und deswegen ist es auch so wichtig, wenn ihr Eltern seid von Teenies und von Jugendlichen, dass ihr alles dafür tut, dass eure Kinder und Jugendlichen auf Jugendcamps und Jugendfreizeiten oder zur Hausparty, dass die da dabei sein können. Weil das können wirklich so Meilensteine, das können so Säulen in ihrem jungen Leben sein, an die sie sich ihr ganzes Leben zurückerinnern werden, weil sie dort eine Begegnung mit Gott hatten. Und der Johannes, unser Jugendleiter, der macht wirklich, wirklich, wirklich einen guten Job. Ich gebe euch noch ein Beispiel. Vor ein paar Jahren bin ich mit Robert, mit unserem Netzwerkleiter, beim Mittagessen zusammengesessen und wir hatten davor ein Meeting am Flughafen in München und da waren Sarah und ich noch nicht Teil der CFK, waren noch nicht hier in der Kirche und plötzlich sagt mir Robert, dass er während dem Meeting, was wir davor hatten, dass der Heilige Geist zu ihm gesprochen hat. Und normal macht er sowas nicht auf diese Art, aber er muss mir diese Frage stellen und zwar, ob ich mir vorstellen kann, dass Sarah und ich in die CFK kommen und dass wir Teil des Leitungsteams werden und einfach Aufgaben in der Kirche übernehmen. Und das Ganze war plötzlich. Und vielleicht versteht ihr jetzt so ein bisschen, auf was ich hinaus will. Und wenn du jetzt hier dir die Frage stellst, ja, wie, ich habe jetzt gerade erzählt, ja, Manu, wie, du hast Gottes Stimme gehört, du hast Gott wahrgenommen, Robert hat Gott gehört, wie kann ich Gottes Stimme hören und so weiter, dann empfehle ich dir, geh auf irgendeine Plattform, wo es Podcasts gibt, sei es Google oder Apple oder iTunes oder, es ist ja Apple, oder Spotify und such nach Christlicher Freikirche Trostberg und dann hör dir unsere letzte Predigtserie an mit dem Namen Herzschlag. Es sind 7 Teile, Predigtserie Herzschlag, da haben wir ganz ausführlich über das Thema gesprochen, wie kann ich Gottes Stimme hören, was gibt es zu beachten, was ist wichtig und so weiter, Erfahrungen auch von uns. Und wenn du da Interesse hast, hör es dir einfach an. Kann ich dir nur empfehlen. Zurück zur Weihnachtsgeschichte oder zurück zu den Hirten. Wenn wir an das denken, dass sie eben nicht in die Stadt durften, dann war es so, dass irgendwelche Leute irgendwelche Regeln aufgestellt haben. Das heißt, da, wo irgendjemand zu ihnen gesagt hat, hey, ihr dürft nicht die Stadt Bethlehem betreten, ihr müsst leider draußen bleiben, so wie die Schilder beim Aldi an der Tür mit so Hunden drauf, ich muss leider draußen bleiben, ihr seid nicht gut genug, ihr seid nicht cool genug, ihr riecht nicht gut, was auch immer, da, wo sie ausgegrenzt worden sind, wo sie nicht gut genug waren und wo sie sich vielleicht selber gefragt haben, was mache ich eigentlich hier? Was soll das Ganze? Genau in dieses Setting, genau in diese Frage, genau in diese Situation, in dieses vielleicht auch emotionale Chaos, genau da taucht plötzlich der Engel des Herrn auf, da taucht Gott auf durch den Engel des Herrn und lädt sie ganz persönlich ein. Und Gott lädt sie ein, weil Gott niemanden ausgrenzt. Also egal, ob du dich ausgegrenzt fühlst oder nicht, vielleicht bist du auch von Christen ausgegrenzt worden. Aber dann mach bitte nicht den Fehler zu glauben, dass Gott dich ausgrenzt. Weil Gott grenzt niemanden aus. Gott ist vielmehr der sagt, hey, ich will, dass alle zu mir kommen können. Egal welche Hautfarbe, egal welche Vergangenheit, egal welcher Fehler, alle sollen zu mir kommen. Und ich bin eben nicht nur da für die Guten und für die Braven und für die heiligen Christen, sondern ich bin erst recht für dich da, wenn dein Leben richtig mies läuft. Und genau das ist eigentlich auch die Antwort auf die Frage, warum eigentlich Kirche? Warum ist es so wichtig, dass wir in die Kirche gehen? Wenn Gott mich doch liebt, warum muss ich dann in die Kirche gehen? Oder warum sollte ich in die Kirche gehen? Und ich bin in der Vorbereitung über ein T-Shirt von mir gestolpert. Und jetzt auf diesem T-Shirt steht Folgendes drauf. Church isn't a museum for good people, it's a hospital for the broken. Kirche ist kein Museum für die Guten und für die Braven und für die Heiligen und für die Tollen, sondern es ist vielmehr ein Krankenhaus für die Zerbrochenen und für die Verletzten und für die Verwundeten. Und was haben wir vorher gelesen? Was sagt der Engel zu den Hirten? Der Retter, ja Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, in der Stadt Davids, geboren worden. Und daran könnt ihr ihn erkennen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in einer Futterkrippe. Und wir müssen uns das vorstellen, der Schöpfer des Universums, Gott selber, kommt als Mensch auf die Erde, aber nicht als Mensch im Anzug, adrett, gekleidet, sondern er kommt als Baby in einer stinkenden, vollgefurzten Windel, in einen müffelnden Stall. Und alle Eltern wissen jetzt, was das bedeutet. Ich war es nicht, Irmi, wenn du was riechst. Warum macht Gott das? Gott macht es, um den Hirten, aber ich denke auch uns, um uns zu zeigen, hey, ich weiß, wie es sich anfühlt, ausgegrenzt zu werden. Ich weiß, wie es sich anfühlt, das Gefühl vermittelt zu bekommen von, du hast hier keinen Platz, du passt hier nicht rein, du bist so anders, du bist nicht so wie wir. Ich kenne dieses Gefühl von Einsamkeit. Gott sagt, ich kenne deine Situation. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Und als ich das in der Vorbereitung so auf mich habe wirken lassen, hat mich das nochmal so ganz neu geflasht. So, ja, Gott kennt meine Situation, das gilt für dich ja genauso. Er kennt unsere Herausforderungen, er kennt die Ängste, gegen die wir uns wehren müssen, die uns immer wieder angreifen. Er kennt den Stress, dem wir ausgesetzt sind oder gegen den wir so auch kämpfen. Und trotzdem oder gerade deswegen lädt er mich ein und lädt er dich ein und lädt er uns ein zu sich. Weil er eine persönliche Beziehung mit uns allen will. Und genau aus diesem Grund möchte ich uns ermutigen, vor allem diejenigen von uns, die schon ein bisschen länger hier in der CFK sind, lasst uns die Kraft der Einladung nicht unterschätzen. Wir haben jetzt noch 2 Weihnachtsgottesdienste in diesem Jahr. Lasst uns wirklich die Menschen aus unserem Umfeld einladen, wenn sich die Möglichkeit dazu ergibt. Okay, nichts erzwingen, aber ich denke, wir bekommen schon die ein oder andere Möglichkeit, wenn wir uns dem öffnen. Und lasst uns sein wie dieser Engel, der zu den Menschen hingeht, einfach damit, damit sie eine persönliche Einladung bekommen, damit Gott ihr Leben verändern kann, damit sie eine Begegnung mit Gott haben können und damit sie ihn erleben können. Okay? Der zweite Punkt, den ich ansprechen will, der heißt, von der Furcht zur Freude. Von der Furcht zur Freude. Weil wir können noch so weit weg sein von Gott oder wir können sogar Angst haben vor Gott vielleicht. Aber er lädt uns ein, hey, mach einen Schritt auf mich zu. Komm in meine ausgestreckten Arme. Vertrau mir, weil er will diese, die in uns allen manchmal ein bisschen schlummert, so diese Angst vor dem Ungewissen. Was kommt da, wenn ich das mache? Er will diese Angst nehmen und er will sie verwandeln in Freude. Und als ich damals eben auf dieser Jugendfreizeit war, von der ich erzählt habe, da kam es an diesem besagten Abend plötzlich, ergab sich diese Möglichkeit, dass nach der Predigt von diesem Pastor, dass man eine Entscheidung treffen konnte, um auf diese Botschaft zu reagieren. Und ich will das nicht unnötig in die Länge ziehen, aber im Kern ging es bei dieser Entscheidung darum, hey, wenn du mehr von Gott in deinem Leben willst, dann steh jetzt auf und komm nach vorne. Und wir wollen für dich beten oder mit dir beten. Und ich bin ganz ehrlich, ein Teil von mir hatte in diesem Moment richtig Schiss. Ich hatte richtig Angst, da nach vorne zu gehen, weil ich eben nicht gewusst habe, was passiert jetzt, wenn ich da nach vorne gehe, was passiert mit mir, wie geht es dann weiter, was kommt als nächstes und so weiter und so fort. Aber ein anderer Teil von mir hat irgendwie gemerkt, hey Manu, wenn du diese Entscheidung oder wenn du diese Einladung, sagen wir es mal so, wenn du diese Kraft der Einladung jetzt nicht annimmst, wenn du diese Entscheidung nicht triffst, dann wird sich in deinem Leben niemals was verändern. Und dann bin ich nach vorne gegangen und die Liebe Gottes hat mich überwältigt, die Liebe Gottes hat mich überführt und das hat mein Leben verändert. Das hat mein Leben verändert. Und ich bereue bis heute keine einzige Sekunde diese Entscheidung. Und wenn wir wieder damit die Brücke schlagen zur Weihnachtsgeschichte, warum kann ich mich als Manu so gut mit den Hirten identifizieren? Und vielleicht kannst du dich auch so gut mit den Hirten identifizieren, weil es ihnen genauso ging wie mir damals. Gott ist zu ihnen gekommen, er ist zu mir gekommen, obwohl andere Menschen die Hirten ausgegrenzt haben. Trotzdem ist Gott zu ihnen gekommen. Er ist in ihre schwierige Situation gekommen, er ist in ihr herausforderndes Leben reingekommen. Und er hat sie einfach nichtsdestotrotz, egal wie es aussah, eingeladen, ihm zu begegnen und eine Entscheidung zu treffen. Und wie haben die Hirten reagiert? Genauso wie ich. Die Hirten hatten Angst. Weil was heißt es in Vers 10, wie reagiert Gott dann aber durch diesen Engel? Und deswegen wissen wir, dass die Hirten auch Angst hatten. In Vers 10 heißt es, aber der Engel beruhigte sie, habt keine Angst. Das müsste der Engel nicht sagen, wenn die Hirten keine Angst gehabt hätten. Habt keine Angst, ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Und was machen die Hirten? Sie machen auch das, was ich damals gemacht habe. Sie überwinden diese Angst und sie treffen die Entscheidung, hey ja, wir wollen diesen Retter, wir wollen diesen Jesus kennenlernen. Und das Ergebnis von dem Ganzen, ab Vers 17, da erzählten die Hirten allen, was geschehen war und was der Engel ihnen über dieses Kind gesagt hatte. Und alle Leute, die den Bericht der Hirten hörten, waren voller Staunen. Das heißt, lasst uns das, was wir Geniales mit Gott erlebt haben, lasst uns das, wo wir das Wunder mit eigenen Augen gesehen haben, so wie die Hirten, als sie dann im Stall gekommen sind und dann haben sie gesehen, da liegt ein Baby in der Futterkrippe, in Windeln, ist genauso, wie das der Engel gesagt hat, wo wir das Wunder mit eigenen Augen gesehen haben, wo wir Gott erlebt haben. Lasst uns diese Dinge nicht für uns behalten, sondern lasst uns diese Dinge weitererzählen. Lasst uns diese Dinge anderen Menschen weitererzählen, weil... Oder anders, lasst uns eine Kirche sein, die dafür bekannt ist, dass sie anderen Menschen die gute Nachricht von Jesus weitererzählt. Und zwar auf eine feinfühlige und auf eine gute Art. Geh nicht komisch und nicht irgendwie mit der Bibel so pfum, friss oder stirb. Und es geht auch gar nicht darum, dass wir allen Menschen immer alles erklären müssen. Wir können einfach nur sagen, ja, es gibt einen Gott, an den ich glaube, der mein Leben verändert hat. So war ich früher, so bin ich jetzt. Das ist eigentlich alles, auf was es ankommt. Was der Hörer damit macht, ist nicht unser Bier. Und wenn wir das so machen, wenn wir den Menschen nämlich die gute Botschaft weitererzählen, dann hilft es den Menschen, die das hören, die Versprechen Gottes für sich selber auf die Probe zu stellen oder selber zu prüfen. Und das ist mein dritter und letzter Punkt, und zwar prüfe Gottes Versprechen. Weil nachdem die Hirten dieses Ereignis mit den Engeln gehabt haben, ja, dann können wir im Text lesen, dass sie eigentlich sagen, okay, let's go. Let's go, das klingt verrückt, das klingt so verrückt, das müssen wir ausprobieren, ob das stimmt. Das müssen wir abchecken, ob das wirklich so passiert. Und wir lesen das und es klingt alles so easy, so ja, dann haben die Hirten gesagt, okay, wir gehen und dann sind sie vom Feld nach Bethlehem gegangen und haben den Jesus gesehen und alles war gut. Aber wenn wir so drüber nachdenken, dann war das echt eine taffe Entscheidung. Echt eine starke Entscheidung, ein Riesenschritt und deswegen sollten wir auch all die Menschen, die das erste Mal zu uns in die Kirche kommen oder zu uns das erste Mal in den Gottesdienst kommen, sollten wir diese Menschen auch ganz besonders wertschätzen. Wir sollten die echt respektieren und hochachten und feiern für diesen Schritt. Weil, um es auf die Hirten runterzubrechen, die Hirten verlassen ihr Feld, sie geben ihre Schafe in andere Hände, was nichts anderes ist als ihre Lebensgrundlage, ihr Lebensunterhalt. Sie vertrauen das jemand anderem an und sie machen sich auf den Weg in eine Stadt, in die sie eigentlich nicht gehen dürfen, einfach nur um das herauszufinden, ob das stimmt. Und auch wenn sie dann das alles gemacht haben und dann in der Stadt angekommen sind, ohne Schafe, wird sie trotzdem noch jeder komisch anschauen, weil jeder denkt nicht, dass da noch irgendwie sich so ein Opferschaf verirrt hat mit denen. Oder, naja, wer weiß, ob die wirklich so sauber sind, ob da nicht irgendwie böse Hintergedanken sind und so. Die schauen schon so ein bisschen ominös aus, die sind nicht so gut gekleidet. Naja, die werden trotzdem irgendwie komisch angeguckt. Aber sie nehmen das alles in Kauf, nur um zu prüfen, ob diese Aussage von dem Engel, dass der Retter der Welt geboren ist und in Bethlehem in der Krippe liegt, nur um zu prüfen, ob das wirklich stimmt. Und was die Hirten noch machen, sie konfrontieren sich dadurch absichtlich mit total fremden Menschen. Und das ist eigentlich ja genau das, was passiert, wenn du das erste Mal in die Kirche gehst. Du konfrontierst dich absichtlich mit total fremden Menschen und weißt nicht, wie sie auf dich reagieren werden. Aber alles nehmen die Hirten in Kauf, nur um das Versprechen zu prüfen. Ganz gerne schon klimpern, wenn du willst. Aber was stellen die Hirten fest? Sie kommen nach Bethlehem, sie finden diesen Stall, sie sehen dieses Baby in der Futterkrippe, sie treffen Maria und Josef, die ja, by the way, ihre ganz eigene Geschichte mitbringen, ihren ganz eigenen Blickwinkel mitbringen. Da hat die Irmi letzte Woche mehr darüber gesagt. Meine Jungfrau, die schwanger wird vom Heiligen Geist, ist auch nicht die einfachste Geschichte. Und vielleicht war es so, habe ich mir dann gedacht, vielleicht hat bis zu diesem Zeitpunkt, als die Hirten diesen Stall betreten haben, Josef auch noch mit Zweifeln gekämpft. Und sich gedacht, ja gut, ich hatte diesen Traum mit diesem Engel, aber ich weiß ja nicht, ob das wirklich alles so mit rechten Dingen zugeht. Oder ob die Maria nicht vielleicht doch irgendwie eine Betrügerin ist und das alles irgendwie nur ein abgekartetes Spiel ist, um mich als Depp der Nation darzustellen. Aber dann kommen die Hirten rein. Und dann erzählen die Hirten ihre Geschichte. Und dann erzählen die Hirten ihren Blickwinkel und das, was sie erlebt haben. Und dann kann ich mir vorstellen, dass sowohl Josef, aber auch vor allem Maria durchgeatmet hat. Und gesagt hat, endlich glaubt mir mal jemand. Endlich glaubt mir mal jemand, dass ich nicht verrückt bin und dass ich mir das nicht alles ausgedacht habe. Und was ist das Fazit? Die Hirten kehrten zu ihren Feldern zurück. Sie priesen und sie lobten Gott für das, was der Engel ihnen gesagt hatte und was sie gesehen hatten. Und alles war so, wie es angekündigt worden war. Und vielleicht bist du hier heute im Gottesdienst, weil dich zum Beispiel irgendjemand irgendwann eingeladen hat. Vielleicht geht es dir so wie unseren Hirten und du kämpfst auch mit dieser Frage, hey, gibt es da mehr in meinem Leben? Gibt es wirklich diese echte Liebe, diese echte Hoffnung, diesen echten Frieden? Gibt es wirklich diesen Gott, der einen Plan mit meinem Leben hat? Und ich will dir eine Gegenfrage stellen, wenn du das bist. Kann es sein, dass es kein Zufall ist, dass du heute hier bist? Oder dass du dir jetzt diese Botschaft über unseren Podcast anhörst? Kann es sein, dass das vielleicht Gott alles geplant hat, sodass du heute Morgen hier sitzt, nur um dir durch diese Botschaft zu sagen, ich liebe dich, ich habe dich im Blick, ich habe dich nicht vergessen, ich kenne deine Situation und alles, was ich brauche, ist deine Entscheidung. Kann es sein, dass Gott dich heute Morgen einlädt, ihm zu vertrauen und einen Schritt auf ihn zuzugehen, egal wie der aussehen mag? Und wenn es dir so geht, wie mir damals auf dieser Jugendfreizeit, und wenn du innerlich merkst, ja, ich muss heute eine Entscheidung treffen, egal wie auch immer die aussieht, ich muss diese Einladung annehmen, sonst wird sich in meinem Leben niemals was verändern. Ich will diesen Gott kennenlernen, ich will diesen Retter, diesen Jesus kennenlernen, ich will ihn in mein Leben einladen. Wenn du das bist und wenn du das möchtest, dann werden wir als Kirche jetzt gleich gemeinsam ein Gebet beten. Und in diesem Gebet geht es darum, dass du wirklich Jesus, dass du Gott in dein Leben einlädst und dass du ihn sozusagen zum Dirigenten, zum Chef von deinem Leben machst. Und wir haben das als Slide, als Folie vorbereitet, damit du lesen kannst, was dich in diesem Gebet erwartet. Und wenn du das wirklich liest und mit deinem Herzen glauben kannst und mit deinem Mund laut aussprichst, dann sagt Gott, dass er dadurch die Möglichkeit hat, in dein Herz zu kommen, in dein Leben zu kommen und letztendlich dein Leben auch zu verändern. Dann lasst uns das gemeinsam einfach vorlesen, die erste Folie. Himmlischer Vater, danke, dass du mich liebst und mich nie aufgegeben hast. Ich glaube, dass dein Sohn, Jesus Christus, für meine Fehler am Kreuz gestorben und von den Toten wieder auferstanden ist. Ich bitte dich um Vergebung für alle meine Schuld. Jesus, ich lade dich ein. Komm du jetzt in mein Leben und sei von jetzt an mein Herr. Führe mich, leite mich und zeig mir den richtigen Weg. Sei du mein Dirigent und mein Kompass. Ich vertraue dir. Amen. Und wir werden jetzt noch zum Abschluss ein Lied singen, wo du Gott echt die Ehre geben kannst. Und wenn du noch irgendein anderes Gebetsanliegen hast oder diese Entscheidung nochmal bekräftigen möchtest, das Gebetsteam wird hier vorne sein, dann komm zum Gebetsteam, lass für dich beten. Wie heißt es so schön? Geh nicht unbebetet nach Hause. Nutz diese Chance. Auch wenn du irgendwo Schmerzen hast an deinem Körper, Gott will, dass du geheilt bist. Nutz diese Chance und in diesem Sinne, Amen.
Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, schreib uns auf Facebook oder per Mail an office@glaube-lebt.de. Du bist begeistert von der christlichen Freikirche und möchtest diese Arbeit unterstützen? Auf unserer Homepage findest du weitere Details dazu. Danke fürs Zuhören und bis bald.